Deutschlandfunk zur Diskussion.
Gewalt in den Städten. Erklärungsversuche. Die Diskussionsleitung hat Sebastian Engelbrecht.
Herzlich willkommen zur Diskussion heute Abend aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Die wohlhabenden deutschen Städte Stuttgart und Frankfurt haben schockierende Ereignisse hinter sich, Krawallnächte, wie es sie seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. In Stuttgart vom 20. auf den 21. Juni, in Frankfurt am Main vor 10 Tagen, in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli. Hunderte junge Leute versammelten sich in der Innenstadt, griffen Polizisten an, schlugen Schaufenster ein, plünderten Geschäfte, beschädigten Polizeistreifenwagen und Rettungswagen. Wir wollen mit etwas Abstand darauf zurückblicken und die Geschehnisse analysieren. Und dazu begrüße ich in unserem Hauptstadtstudio in Berlin Linda Teuteberg. Sie ist Generalsekretärin der FDP, Mitglied des Innenausschusses des Bundestags und migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion.
Guten Tag.
Professor Wilhelm Heidmeier, Soziologe und Erziehungswissenschaftler von der Universität Bielefeld und dort Gründer des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Er ist uns aus Bielefeld zugeschaltet. Richard Arnold,
hallo.
Guten Tag, Herr Heidmeier. Richard Arnold ist Mitglied in der CDU. Er ist Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd. Herr Arnold diskutiert von dort aus mit uns, und Rüdiger Sold, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Stuttgart, von wo auch er uns zugeschaltet ist. Bevor wir das Geschehen und die Reaktionen darauf analysieren, sollten wir noch einmal gemeinsam klären, was eigentlich passiert ist. Und da würde ich Sie vor allem bitten, Herr Sold, uns ein bisschen aufzuklären. Sie haben als Korrespondent für die FAZ aus Stuttgart über diese Krawallnacht berichtet. Was ist in dieser Nacht vom 20. auf den 21. Juni geschehen?
Ja, also soweit man heute weiß, gab es eine Routinekontrolle am Eckensee. Das ist ein kleiner künstlich angelegter Teich vor dem Staatstheater. Es ging um ein Drogendelikt, und aus dieser Kontrolle, aus dieser Routinekontrolle hat sich eine größere Aggression entwickelt, die sich dann sozusagen durch das Stadtgebiet verteilt hat. Es hat dann sozusagen vor dem Kunstmuseum in der Königstraße, im Gerberviertel, und das sind schon 1,5 bis 2 Kilometer vielleicht, über so eine Strecke haben sich dann halt diese Ausschreitungen entwickelt. Es sind dann etwa 40 Geschäfte beschädigt worden, Polizisten verletzt worden. Ein Polizist wäre, wenn der Angriff dieses Randalierers stärker gewesen wäre, möglicherweise sogar sehr schwer verletzt worden. Und das Ganze hat sich in einem Zeitraum von etwa 2 Stunden abgespielt. Und die genaue Analyse der Kriminalpolizei und der Ermittler läuft natürlich. Wir wissen im Moment, dass die Polizei 49 Tatverdächtige ausmachen oder identifizieren konnte. Und davon muss man jetzt sagen, nach der derzeitigen Auswertung sind 8 sogenannte, mir fällt da kein besserer Begriff ein, Biodeutsche, also Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, die also aus keinem Einwandererzusammenhang stammen, 20 einen Migrationshintergrund haben und weitere 20 im weißen Sinne Flüchtlinge, geduldete Asylbewerber sind. Von diesen insgesamt 49 Tatverdächtigen sind 23 in Stuttgart gemeldet und 15 kommen aus Umlandstädten wie Böblingen, Ludwigsburg, Geislingen, Vaihing an der Enns, Wernau und so weiter. Ich will die Städte nicht alle aufzählen, aber kleinere Städte sozusagen in der Umgebung von Stuttgart.
Unter denjenigen, Herr Sold, die keinen deutschen Pass haben, sind auch viele EU-Ausländer dabei, richtig?
Es ist, glaube ich, jemand aus Litauen, aus Polen dabei. Und es sind auch Menschen aus Nordafrika dabei, es sind Leute aus dem Irak dabei, aus Afghanistan. Es ist ziemlich gemischt, ja, das ist richtig.
Lassen Sie mich kurz noch ergänzen, wie das in Frankfurt gewesen ist. In der Nacht zum 19. Juli um 2:30 Uhr morgens kam es zu einer Schlägerei zwischen etwa 30 Personen auf dem Opernplatz. Die Polizisten versuchten, den Streit zu schlichten und näherten sich einem Mann mit einer blutenden Verletzung. Daraufhin wurden sie von einigen Randalierern angegriffen, auch mit Flaschen beworfen. Insgesamt waren es ungefähr 500 bis 800 Menschen. In Stuttgart waren es wohl 400 bis 500. Und in Frankfurt haben diese 500 bis 800 sich dann solidarisiert mit den Angreifern, auch wieder die Polizei beworfen mit Flaschen. 5 Polizisten wurden verletzt, 39 festgenommen. Und wir wissen, unter den 39 Festgenommenen sind die meisten junge Männer, vorwiegend mit Migrationshintergrund, die Herkunftsländer Afghanistan, Syrien, Spanien, Marokko, Türkei und andere Länder. Der überwiegende Teil der Verdächtigen war der Polizei in beiden Fällen bekannt. Jetzt würde ich Sie, solange wir noch die Fakten zusammentragen, doch alle gern noch mal bitten, welche Fakten sind Ihnen wichtig, Frau Teuteberg?
Nun, neben dem Geschilderten, Herr Sold ist da näher dran, ist, denke ich, wichtig, dass beobachtet wurde, das ist Fakt, und gleichzeitig wird das auch so wahrgenommen, dass das Gewaltmonopol des Rechtsstaates hier über einige Stunden offenbar in Frage gestellt wurde, dass eine Enthemmung wahrgenommen wurde, ein möglicher Kontrollverlust, und das ist etwas, was uns beschäftigen muss, und deshalb ist es so wichtig, sowohl das Geschehen genau aufzuklären, genau zu benennen, um welche Täter handelt es sich, was sind Ursachen, Geschehensabläufe, und gleichzeitig finde ich sehr klar zu machen und auseinanderzuhalten, Kriminalität, Gewalt ist niemals gerechtfertigt, egal ob ein Mensch einen Migrationshintergrund hat oder nicht, das ist immer zum Missbilligen und muss ermittelt und entsprechend auch geahndet werden. Und gleichzeitig ist es aber legitim auch, dass die Polizei zum Beispiel die Herkunft der Täter auch ermitteln muss, weil das für das Erkennen von Strukturen, auch manchmal von Clankriminalität, als auch für das sachliche Reden über mögliche Ursachen auch bei Integrationsdefiziten wichtig ist. Und deshalb müssen diese Tatsachen erhoben werden, ohne deshalb Vorurteile zu bedienen.
Lassen Sie uns kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, Herr Professor Heidenmeier. Sind Sie so zufrieden und einverstanden mit den Fakten, wie wir sie bisher zusammengestellt haben?
Nun ist es ja so, dass man aus der Distanz und als Wissenschaftler einen anderen Blick darauf hat und natürlich auch nicht alles weiß, was sich in den beiden Fällen tatsächlich abgespielt hat. Aus soziologischer Sicht und aus wissenschaftlicher Sicht müssen eigentlich 4 Fragen interessieren. Was ist die generelle Konstellation, gerade auch bei jungen Menschen in ihrer spezifischen Altersphase, und die speziellen Bedingungen in der Corona-Diskussion und den Bedingungen, die dort herrschen. Aber darüber werden wir ja sprechen. Die zweite wichtige soziologische Frage ist, wie laufen eigentlich die Eskalationsdynamiken ab? Das heißt, was sind die Mechanismen? Denn das ist klar, Stuttgart ist neu, aber die Mechanismen, die sind überhaupt nicht neu. Und deshalb lohnt es sich, über diese Mechanismen und gewissermaßen die Zutaten, wie es dazu kommt, zu dieser Eskalation genauer zu betrachten, um auch Interventionsmöglichkeiten zu haben. Die dritte Frage ist natürlich, wie lässt sich das soziologisch erklären, in welcher Gesellschaft leben wir? Und Frau Teuteberg hat ja auch schon auf das Gewaltmonopol des Staates hingewiesen. Und die vierte Frage ist natürlich, was ist aus soziologischer Sicht denn zu tun? Da gibt es ja Vorschläge, gut, auch von Herrn Arnold und so weiter. Und darüber müssen wir diskutieren.
Das tun wir dann später. Jetzt möchte ich noch mal Herrn Arnold fragen. Die Fakten waren einfach so umstritten und so unklar, dass ich darauf bestehe, dass wir jetzt einmal noch zunächst wirklich nur auf die Fakten schauen. Herr Arnold, haben wir alle wichtigsten Fakten benannt?
Also Herr Sold hat das wie immer ausgezeichnet zusammengefasst. Also worauf es mir noch ankäme, wäre natürlich schon, dass wir nicht das Ereignis als Ereignis so solitär stehen lassen, sondern ich finde schon, was Frau Teuteberg gesagt hat, ist schon richtig. Wir müssen jetzt das zum Anlass nehmen, Stuttgart und Frankfurt, und hinter die Kulissen blicken und den Ursachen nachgehen. Denn es hat ja vor Stuttgart und Frankfurt auch schon Krawalle gegeben. Ich erinnere dann auch in Mittelstädten, wie zum Beispiel in Schorndorf vor 2 Jahren oder dann die ganz große Sache in Köln vor der Domplatte. Und da muss ich Ihnen sagen, die Wut der Bürger ist gewachsen. Also im besten Falle sind die Bürger noch irritiert, aber im Grunde genommen werden sie immer wütender, weil sie das Gefühl haben, dass Respektlosigkeit sich breit macht, eine Missachtung unseres Staates, unserer Lebensweise sich breit macht, und wo wir doch immer einfordern, den Respekt für unsere Werte, erleben wir dann, dass das nicht fruchtet, dass das nicht funktioniert. Aber quer durch die Gesellschaft.
Das ist jetzt eben meine Frage. Inwiefern handelt es sich jetzt hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem mit Gewalt oder geht es hier darum, dass Einwanderer, Flüchtlinge Randale machen in deutschen Städten, Herr Arnold? Was ist Ihr Eindruck?
Also meine Erfahrung jetzt hier im beschaulichen Schwäbisch Gmünd, wo wir natürlich auch unsere Probleme haben, ist es so, dass wir es mit einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu tun haben. Auf der einen Seite, die gekennzeichnet ist durch eine zunehmende Aggressivität gegenüber den Repräsentanten des Staates wie der Polizei oder unseres kommunalen Ordnungsdienstes oder auch, was ich erlebe hier bei uns mit den Sanitätern und den Feuerwehren. Aber ganz speziell, dafür dürfen wir die Augen nicht verschließen und ich will es auch klar benennen, auch besonders Probleme dann von Migranten und von insbesondere Geflüchteten, die bei uns hier sind und wo wir eigentlich meinen, dass wir sie integriert hätten.
Frau Teuteberg, wie sehen Sie das als migrationspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion? Geht es hier um die Migranten oder geht es hier um die ganze Gesellschaft?
Es geht um beides. Es ist richtig, wenn Herr Arnold das anspricht, dass wir auch Respektlosigkeit, eine mangelnde Achtung zum Teil unserer Werte und Rechtsordnung bei einigen hier beobachten müssen und große Integrationsprobleme auch. Und gleichzeitig gibt es das aber auch darüber hinaus in der Gesellschaft. Respektlosigkeit, Gewalt gegenüber der Polizei haben wir auch anderswo beobachtet, wenn ich jetzt an Leipzig-Konnewitz oder G20 erinnere und andere Ereignisse. Und das eine macht das andere nicht besser, sondern wir müssen über beides in aller Klarheit sprechen und wirklich das Gewaltmonopol des Rechtsstaates verteidigen. Das ist mir sehr wichtig, denn das haben einige offenbar vergessen in unserer Gesellschaft, dass das ein großer zivilisatorischer Fortschritt ist, dass wir heute gegenüber Fehde, Unwesen und Selbstjustiz im Mittelalter einen Rechtsstaat mit vollziehender Gewalt haben. Und da haben wir eine Polizei, die demokratisch legitimierte Gesetze dann durchsetzen muss, wenn sich Menschen nicht freiwillig an Recht und Gesetz halten. Und sie müssen auch andere Bürger vor Gewalt und Kriminalität schützen. Und das gilt es zu achten. Und da ist auch schädlich, wenn einige Politiker in Diskussionen sehr schnell zum Beispiel die Taktik der Polizei anzweifeln oder sie unter einen gewissen Pauschalverdacht stellen. Wir sollten zunächst mal, das erwarten wir ja sonst auch in anderen Debatten, unseren freiheitlichen Rechtsstaat respektieren und Vertrauen in ihn fördern. Und dass sich bei uns übrigens auch Polizisten sowie andere Amtsträger auf Recht und Gesetz ihr Verhalten überprüfen lassen müssen im Zweifel. Dass man sich auch vor Verwaltungsgerichten bei uns wehren kann gegen staatliches Handeln. Das ist gerade ein Vorzug unseres liberalen Rechtsstaates. Und umso mehr haben die Beamten grundsätzlich Vertrauen und Rückendeckung aus der Politik verdient. Und nicht etwa, dass man sie unter einen Verdacht stellt oder aus der Ferne schlaumeiert über vermeintlich falsche Taktiken.
Jetzt lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen über.
Einige Anmerkungen machen oder einige Begriffe aufnehmen, die jetzt gefallen sind. Und zwar zum einen, also zur Bemerkung von Frau Teuteberg, muss man noch sagen, die Polizei war ja an diesem Abend von der Aggressivität überrascht und sie war auch, das hat auch der Polizeipräsident ja auch zugegeben, sie war nicht entsprechend vorbereitet. Das hat die Situation sicherlich sozusagen noch verschärft, weil man hatte nicht die entsprechende Schutzkleidung an, man war nicht in der entsprechenden Stärke da, obwohl die sozusagen Polizei schon verstärkt war. Aber ich will noch zwei etwas grundsätzlichere Bemerkungen machen. Zum einen zur Soziologie, sagen wir mal, dieser Menschen, die sich da im Schlossgarten treffen. Also ich bin ja seit vielen Jahren täglich in dieser Stadt unterwegs, weil der Landtag ja direkt dort am Schlossgarten liegt, weil auch mein Büro relativ stark in der Nähe liegt und ich kenne das eigentlich zu allen Tages- und Nachtzeiten. Diese Feierszene meiner Meinung nach am Wochenende besteht, um das jetzt nochmal sozusagen etwas von der Soziologie aufzufächern, zu ein Drittel aus Bio-Deutschen, die dorthin kommen, eher um sozusagen mal ein Getränk zu nehmen und dann in einen Club weiterzuziehen. Ein Drittel, würde ich sagen, mal sind es Deutsche mit Migrationshintergrund und ein Drittel sind Geflüchtete. Man muss dazu wissen, dass sich in Stuttgart die Situation in dieser wichtigen und sehr zentralen Fläche im öffentlichen Stuttgart seit etwa 2014, 15 zwei wesentliche Dinge verändert haben. Das eine, ist sozusagen die Baustelle. Stuttgart 21 hat den Raum dieses Schlossgartens etwas verdichtet und dadurch sind da Menschen zusammengekommen, die normalerweise sich eher ein bisschen voneinander separiert haben. Ich sag mal, die Problematik Obdachlose, Sinti und Roma. Man ist ein bisschen enger zusammengerückt. Das schafft auch, kann auch Aggressivität schaffen. Und das Zweite ist, und da habe ich sozusagen ein bisschen eine Langzeitbeobachtung, weil ich auch häufig mal nachts durch diesen Schlossgarten gehe. Es hat sich, also nach meiner Erinnerung 2016, 17, hat sich dieser Schlossgarten als Anziehungspunkt zum Feiern etabliert. Man sieht dann sozusagen jeden Freitagabend, jeden Samstagabend Menschen, die sozusagen dort sitzen, Alkohol trinken und feiern und eben darunter eben auch viele Geflüchtete. Das heißt, da ist was passiert. Das muss man schon wissen. Es hat sich was verändert. Und dann will ich noch eine Bemerkung machen zu dem Thema, das Herr Heidmeier zu Recht hier in die Diskussion gebracht hat, nämlich das der Mechanismen. Wir wissen leider über diese Nacht Ende Juni noch nicht ganz genau, wie das abgelaufen ist. Was man weiß ist, es waren oftmals 2, 3 Heranwachsende oder Jugendliche, zusammen agiert haben. Manchmal stammten die auch sozusagen aus einem Herkunftsland, kannten sich möglicherweise. Was wir nicht wissen, gab es da WhatsApp-Kontakt? Ist da irgendwas organisiert worden? Das wissen wir alles noch nicht. Die Polizei wird das natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen uns jetzt auch nicht sagen.
Herr Sold, darf ich Sie kurz unterbrechen? Sie sprachen jetzt von verengten Räumen, von Verlust an Freiräumen. Und da würde ich gern den Professor Heidmeier, der das auch schon ansprach, indirekt gern nochmal befragen. Ist das der Hauptgrund für diese Geschehnisse? Im Rahmen der Corona-Pandemie gibt es einfach weniger Raum zu feiern. Die Clubs sind geschlossen und in Stuttgart wird speziell der Raum enger, aus den Gründen, die Herr Sold genannt hat. Die verengten Räume, die nicht vorhandenen Freiräume für junge Leute, ist das der Hauptgrund?
Ja, zumindest ist das ein wichtiger Faktor, denn normalerweise, Herr Sold hat es angesprochen, gehen sich bestimmte Gruppen ja milieuspezifisch aus dem Weg. Das sind ja meist getrennte Gruppen, die sonst dann nach dem Trinken oder was auch immer dann in ihre Clubs, Bars und Diskotheken gehen, in die anderen Gruppen, die Herr Sold auch aufgeführt hat, in der Regel ja nicht hineinkommen. Und je enger ein Raum wird, desto konflikt- und eskalationsanfällig sind die Aktionen dort. Und hinzu kommen ja die Corona-Bedingungen auch im Hinblick auf die Polizei mit ihren Kontrollen. Und daraus entwickeln sich an vielen Stellen dann auch die Dynamiken. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon bei dem Thema sind, aber wenn man die Eskalationsdynamik sich ansieht. Ich habe das erwähnt, Fall Stuttgart ist nicht neu, aber die Mechanismen ist neu, aber die Mechanismen sind eben nicht neu. Es sind im Grunde 6 Faktoren, die da zusammenkommen. Erstens, es muss ein emotional ausbeutbares Signalereignis geben in dieser amorphen Masse, die sich ja meist gar nicht kennen oder eben nur in Kleingruppen. Und wenn ich das richtig sehe, war diese Drogenkontrolle einer dieser emotional ausbeutbaren Signalereignisse. Und da stellt sich in der Tat die Frage, ob die Polizei gut oder der Einsatzleiter gut beraten war, in dieser alkoholgeschwängerten Luft sozusagen dort solche Drogenkontrollen durchzuführen, denn die Polizei verfügt auch über einen Ermessensspielraum, das muss man ja auch sagen. Der zweite Faktor kommt hinzu, dass es Feindbilder geben muss, möglicherweise sogar wechselseitige. Und Feindbildpolizei ist ja heute als verhasster Kontrollapparat überall im Gespräch. Und durch die Kontrollen sind diese Solidarisierungseffekte in der amorphen Masse, das ist ja das Phänomen, mit dem Feindbild verbunden worden. Und dann kommt ein dritter Faktor hinzu, dass sich die jungen Erwachsenen oder wer auch immer in einer Opferrolle hinein definieren. Das heißt, damit auch zu einer Selbstermächtigung kommen. Der vierte Faktor, das sind die Mobilisierungseffekte. Die sind eben auch schon angesprochen worden von Herrn Sold. Und das wissen wir in der Tat nicht, aber es gab offensichtlich 2 Wellen in Stuttgart. Und bei der zweiten Welle sind ja auch nach meinen Kenntnissen Menschen mit Sturmhauben und Eisenstangen aufgetaucht. Und mit solchen Ausrüstungsgegenständen geht man in der Regel nicht zum Feiern. Und in diesen Mobilisierungseffekten entsteht auch immer eine Verantwortungsdiffusion. Das heißt, Normen gelten nicht mehr. Der fünfte Faktor, und das hat Herr Sold auch schon angesprochen, ist, dass es eine kritische Masse gegenüber der unvorbereiteten Polizei gab, die dann auch wahrscheinlich zurückweichen musste, was wiederum von der anderen Seite als Erfolgserlebnis gesehen wird. Und vergessen wir nicht, das ist der sechste Faktor, die Bystander, die gar nichts gemacht haben, aber durch das Filmen und das Hineinstellen ins Internet dann auch noch Erfolgserlebnisse über Gewalt erzeugt haben. Gewalt und Zerstörung als Anerkennungsquelle dann für die tatsächlichen Täter. Also das sind
Faktoren,
die zusammen.
Herr Professor Heidmeier, ich widerspreche Ihnen ungern, aber jetzt aus Schwäbisch Gmünders Sicht als Oberbürgermeister muss ich es tun, weil jetzt juckt's mich. Weil beim Thema Corona, wenn Sie einen Teil auf Corona schieben, dass es ja nur stattgefunden hat, weil die Dinge sich verdichtet hätten während der Corona-Zeit, dann will ich Ihnen sagen, das ist gefährlich. Weil das würde dann bedeuten, ach, das ist ja nur vorübergehend und das ist ja zu erklären mit Corona. Nein, ist es nicht. Wir hatten das Problem, selbst in kleinen Städten, ich habe es geschildert, in Schorndorf oder zuweilen in kleinerem Rahmen in Schwäbisch Gmünd, genauso vor Corona schon. Und da haben, das muss ich jetzt einfach sagen, so deutlich, weil es einfach so war, wie es auch Herr Sold geschildert hat in Stuttgart. Da waren halt ein Großteil Migranten und ein Großteil Geflüchteter da auch mit dabei. Und jetzt will ich auch noch sagen, bei der Recherche, wenn man die gefragt hat, warum sie da so reagiert haben, mag das mit den Mechanismen ja alles stimmen. Nur das Problem war, die haben es gewagt, dagegen vorzugehen, weil sie den Staat und die Repräsentanten als schwach empfunden haben, so nach dem Motto, boah, mir passiert ja sowieso nichts und das darf nicht sein, weil das bringt bei mir in der Stadt wiederum die Bürger auf die Barrikaden, denn die müssen sich darauf verlassen können, dass wenn gegen das Gesetz verstoßen wird, die Ordnungskräfte einschreiten und dann natürlich im Rahmen der Gesetze auch handeln und nachher die Gerichte diese Menschen im Rahmen unseres Rechtsstaates dann auch zur Verantwortung zieht. Und da haben wir wieder ein Problem, weil das Ganze natürlich sich unendlich aufstaut und lange braucht, bis da irgendwelche Strafen kommen, wenn überhaupt Strafen kommen. Also entschuldigen Sie, dass ich da jetzt so vehement dazwischen gehen musste in die Analyse. Ja,
Herr Heidmeier, möchte jetzt Frau Teuteberg gerne auch eingreifen.
Ja, ich kann dem Bürgermeister da nur recht geben. Ich sehe das Problem auch lange vor Corona schon. Das mag jetzt die Dinge verschärft haben an einzelnen öffentlichen Plätzen in letzter Zeit. Aber sowohl, was gerade angesprochen wurde, in Schorndorf und anderswo in mittleren Städten haben wir schon ähnliche Ereignisse in den letzten Jahren gehabt. Und es gibt es auch immer wieder, auch hier in Berlin übrigens, bei anderen Fragen, ob das Drogenkontrollen sind, Aufnahme von Verkehrsunfällen, andere Routinehandlungen der Polizei, bei denen plötzlich mehrere herbeieilen und eine Art Rudelverhalten gezeigt wird und der Polizei praktisch bedeutet wird, ihr habt hier zu verschwinden und ein Eindruck wirklich eines Kontrollverlustes entsteht oder einer von rechtsfreien Räumen. Und das dürfen wir nicht dulden im freiheitlichen Rechtsstaat. Und das ist ein strukturelleres Problem, was lange vor Corona da war und über das wir dringend sprechen müssen und genau den Respekt für den Rechtsstaat fördern müssen. Denn wir sind, um da mal an das Böckenförde-Wort zu erinnern, wir sind auch darauf angewiesen, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sich freiwillig an unsere Rechtsordnung hält. Und das ist gefährdet, wenn dieses Vertrauen schwindet, dass man sich darauf verlassen kann, dass die vollziehende Gewalt dieses Rechtsstaates einen auch schützt vor Kriminalität.
Ich merke, wir kommen in der Diskussion. Entschuldigen Sie bitte, meine Herren, ich möchte hier bitte moderierend kurz etwas erläutern. Ich merke, wir kommen immer wieder auf zwei Ebenen. Einerseits die gesamtgesellschaftliche, andererseits die spezifische im Blick auf bestimmte Gruppen, die hier aufgetreten sind. Ich denke, Herr Professor Heidmeier, wir müssen doch über die gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen sprechen, die es bei muslimischen Männern vor allem gibt und die bei muslimischen Männern, jedenfalls haben das Kriminologen so beobachtet, wie ich mir habe sagen lassen, häufiger auftreten und die auch Bürgermeister wie Herr Arnold beobachtet haben. Herr Heidmeier, haben wir nicht doch ein Problem, sozusagen ein kulturelles Problem mit Muslimen und ihrem Männlichkeitsideal und das eben mit Gewalt verbunden ist?
Also ich beschäftige mich ja seit Jahrzehnten mit diesen Fragen. Und Herr Arnold darf nicht etwas behaupten, das ich gar nicht behauptet habe. Nämlich, dass es alles an Corona liegt. Corona war eine Verschärfung, weil die Räume dadurch verdichtet wurden, weil die anderen, die sonst in diesen Räumen nicht sind, nicht in ihre spezifischen, milieuspezifischen Räume gehen konnten. Das ist doch der Punkt. Und da würde ich darum bitten, genauer dann hinzuhören. Selbstverständlich zu Ihrer Frage jetzt, gibt es bestimmte Männlichkeitsnormen, die mit unseren Normen nicht übereinstimmen. Und dagegen muss man etwas machen. Die Frage ist nur, wie das geschehen soll. Und da kommen wir sehr schnell zu der Frage von Integration und Desintegration. Übrigens darf man diese Frage von Integration, Desintegration nicht nur reservieren für Migrantenjugendliche, denn ein Teil der sogenannten, den Begriff Biodeutschen genannt, ist auch nicht integriert, denn es geht bei Integration immer auch um die Anerkennungsquellen. Und da geht es um die wechselseitige Anerkennung. Die Anerkennung von Personen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Anerkennung von Normen. Und wenn dieses Verhältnis nicht stimmt, dann gibt es solche Dinge, die dazu führen, dass man sich nicht der Gesellschaft zugehörig fühlt und auch keine Chancen sieht, sich zugehörig zu fühlen. Und das verselbstständigt sich dann. Und dann bekommt man es auch überhaupt nicht mehr in den Griff, selbst und schon gar nicht durch den Vorschlag, den Herr Arnold ja mit seinen zwei Kollegen genannt hat, also die jungen Männer in bestimmte Auffanglager oder Einrichtungen wieder zurückzuführen. Das sind weitere Desintegrationsschritte, wobei es, das will ich den drei Oberbürgermeistern ausdrücklich attestieren, wir haben keinen Königsweg. Und deshalb sind entschlossen tastende Versuche natürlich unbedingt notwendig.
Herr Arnold, können Sie da mit Herrn Heidmeier zusammen stimmen an dieser Stelle? Es gibt eine gegenseitige Desintegration von Einwanderern und der Gesellschaft, in die Sie aufgenommen werden?
Also vor allem gibt es eines, und wir Oberbürgermeister müssen das und Bürgermeister müssen das jeden Tag tun. Wir müssen jeden Tag Stadtgemeinschaft organisieren, den Zusammenhalt in unserer Stadtgesellschaft und auch den Alltag in der Stadtgesellschaft. Und wissen Sie, da gehe ich raus und fordere jeden Tag ein von den Bürgerinnen und Bürgern Respekt voreinander, Respekt vor anderen Religionen, Respekt vor anderen Kulturen. Und dann sage ich, das Leben ist ein Geben und ein Nehmen, und deshalb fordere ich natürlich auch Respekt für unsere Lebensweise und unsere Werte. Und wenn da jemand dagegen verstößt, ja mein Gott, das ist doch vollkommen normal, dass man dann dagegen einschreitet. Und das ist doch nicht desintegrativ. Im Gegenteil, wir geben klar vor, was wir wollen, was sind unsere Regeln, und wenn jemand dagegen verstößt, dann müssen wir dies natürlich auch sanktionieren.
Nun haben
also,
Sie,
da muss man, glaube ich, unterscheiden. Da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Lebensweisen und gesetzlichen Regelungen, also rechtsstaatlichen Regelungen. Und die Lebensweisen in dieser Gesellschaft sind Gott sei Dank freiheitlich. Und wir sitzen nicht mehr in Milieuschraubstöcken, wie ich das noch in meiner Jugendzeit erlebt habe. Also da muss man die Lebensweise und die Gesetzesverstöße schon sehr auseinanderhalten. Und die totale Anpassung an die deutsche Lebensweise als Aufforderung an alle Migranten wäre etwas verwegen.
Nun haben drei baden-württembergische Oberbürgermeister, wir müssen einen Punkt weiterkommen, deshalb gestatten Sie mir, dass ich jetzt weiter im Text gehe. Drei baden-württembergische Oberbürgermeister haben nach den Ausschreitungen in Stuttgart einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten Kretschmann und den Innenminister von Baden-Württemberg Strobel geschrieben. Die Autoren sind Boris Palmer von den Grünen aus Tübingen, Matthias Klopfer von der SPD aus Schorndorf bei Stuttgart und Richard Arnold hier unter uns als Diskutierender von der CDU aus Schwäbisch Gmünd. Und in der Stuttgarter Krawallnacht sei ein Muster deutlich geworden, schreiben sie. Unter den Geflüchteten gebe es viele gewaltbereite junge Männer, die weit überdurchschnittlich an schweren Straftaten, insbesondere der sexuellen Gewalt und Körperverletzung, beteiligt seien. Da gäbe es ein bundesweites Potenzial von 50.000 Mehrfachstraftätern aus diesem Milieu. Jede Mittelstadt im Südwesten Deutschlands habe mit dieser Klientel ein Problem. Und eben jetzt möchte ich Sie aber doch gern fragen, Herr Arnold, ist das nicht doch ein bisschen zu einfach? Jetzt machen Sie für den Krawall vor allem die Flüchtlinge verantwortlich.
Nein, das tue ich natürlich nicht. Und wir alle wissen doch, dass die meisten der geflüchteten Menschen ein geordnetes Leben führen und sich wirklich bemühen, dass sie auch in diese Gesellschaft integriert werden und wirklich auch tapfer die Regeln und die Werte, die hier gelten und die offene Gesellschaft auch annehmen und auch so leben. Aber wenn Sie mit Lehrerinnen und Lehrern sprechen, die sagen Ihnen genauso auch wie Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter und wir Bürgermeister genauso, dass es eine kleine Gruppe gibt, vor allem junge Männer sind das, die wir nicht mehr erreichen, auch mit unseren Integrationsmaßnahmen. Und das muss uns zu denken geben. Und viele von denen reagieren wiederum aggressiv, auch weil sie keine Perspektive haben, aber wir erreichen sie auch gar nicht mehr, um eine solche Perspektive zu vermitteln. Und das gibt uns zu denken.
Sie haben ja in diesem Brief einen verpflichtenden gesellschaftlichen Grunddienst für alle jungen Menschen in Deutschland vorgeschlagen, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, ein sogenanntes soziales Pflichtjahr in der Bundeswehr, in kulturellen Einrichtungen oder bei der Betreuung älterer Menschen. Da sollen also Menschen sozusagen Sozialität lernen. Da würde mich mal interessieren, was die FDP-Generalsekretärin von sowas hält.
Ja, das halte ich für den falschen Vorschlag. Wir haben zum einen, man müsste dafür das Grundgesetz ändern. Nach unserem Grundgesetz gibt es einerseits die Möglichkeit, wenn das sicherheitspolitisch notwendig ist, zwar die Wehrpflicht zu haben, die im Moment ausgesetzt ist. Aber ansonsten gibt es keinen allgemeinen Pflichtdienst in Deutschland. Das aus gutem Grund. Aber was wir brauchen, ist unbedingt mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und natürlich das Einfordern des Einhaltens von Normen, des Respekts vor anderen. Und zum einen ist mir sehr wichtig, und da gibt's ja bei Herrn Arnold auch den berühmten Gmünder Weg in der Asylpolitik, dass es richtig ist, Menschen einzubinden in das Stadtleben, Deutschkurse anzubieten, dezentrale Unterbringung und vielfältige Präsenz im Stadtleben sind sicher gut für die Integration. Aber mir ist auch wichtig, und das fordern Bürger zu Recht ein, dass es natürlich wiederum kein Ersatz für eine geordnete Migrationspolitik an sich. Und zum Beispiel dezentrale Unterbringung ist sehr sinnvoll bei den Menschen, die bei uns eine Bleibeperspektive haben, dass die sich integrieren können und dezent untergebracht werden. Aber da, wo gar keine Bleibeperspektive ist, ist das zum Beispiel nicht sinnvoll. Und wir müssen uns auch damit in Deutschland ehrlich auseinandersetzen, dass wir nur unzureichend sicherstellen, dass die Ausreisepflicht, wenn zum Beispiel ein rechtsstaatliches Asylverfahren eben auch ablehnend negativ ausgegangen ist, dass die auch durchgesetzt wird. Und deshalb finde ich, gehört beides zusammen für Vertrauen und Akzeptanz auch der Migrationspolitik und des Asylrechts, dass wir sicherstellen, dass rechtsstaatliche Entscheidungen einen Unterschied machen in der Praxis. Und zwar sowohl, wenn ein Verfahren positiv ausgeht, dann ist alles für die Integration auch zu tun. Und umgekehrt, wenn es negativ ausgeht, dann muss auch die Ausreisepflicht durchgesetzt werden. Das können wir nicht durch irgendein Pflichtjahr oder andere Dinge kompensieren, wenn diese Grundlagen schon nicht funktionieren. Und deshalb brauchen wir beides. Bemühen um bestmögliche Integration, aber auch mehr rechtsstaatliche Konsequenz, wo kein Bleiberecht da ist.
Herr Sold, Herr Heidmeier, was halten Sie von diesem sozialen Pflichtjahr?
Ja, das ist ziemlich schwierig damit. Auf der einen Seite sehen wir, und bei solch einem Pflichtjahr geht es ja um Solidaritätserfahrungen, dann geht es um das, was immer als ein großer Begriff in der politischen Debatte ist, um Zusammenhalt, wobei mir niemand so richtig erklären kann, was das eigentlich genau ist in einer Konkurrenzgesellschaft und ob es so sozialisierend ist, wie wir uns das möglicherweise in der Theorie vorstellen, da habe ich auch meine Zweifel. Die Frage ist, und da würde ich Herrn Arnold unbedingt zustimmen, dass es auf der Ebene der jeweiligen Stadtgesellschaften passieren muss und nicht nur über Gesetzesvorhaben. Denn in der Stadtgesellschaft, da wird das ganz konkret gelebt oder eben nicht gelebt. Und da ist es meines Erachtens die Frage, haben wir oder sind wir in der Lage, in einer hochgradigen Konkurrenzgesellschaft hinreichend Anerkennungsquellen auf der Ebene der Stadtgesellschaft ganz konkret für diese einzelnen Menschen. Und ich gebe allen auch recht, sobald das zu einem Gruppenphänomen wird, haben wir schlechte Karten. Also die Frage ist, haben wir genügend Anerkennungsquellen? Denn das ist eine zentrale Voraussetzung überhaupt für Integration und für die wechselseitige Anerkennung von Normen. Also da würde ich gerade die Bürgermeister als Leuchttürme sozusagen in den Stadtgesellschaften und demokratisch legitimiert immer wieder ermuntern wollen, solche Anerkennungsquellen tatsächlich zu schaffen.
Herr Sold, wie ist das in der Stuttgarter Stadtgesellschaft?
Ja. Also ich muss da auch Herrn Heidmeier in ein paar Punkten widersprechen. Ich habe es mir jetzt von den Zahlen her nochmal für die Stadt von Herrn Klopfer angeschaut, der ja auch den Brief unterzeichnet hat. Also ich glaube, man kommt mit einem verpflichtenden Sozialjahr nicht weiter, sondern man muss sich anschauen sozusagen, wie sehen diese Problemgruppen aus, kann man die scannen und was kann man dann tun? Und wenn man sich jetzt Schorndorf anguckt, das ist eine Stadt mit 40.000 Einwohnern im Einzugsbereich Stuttgarts. Jeder ist innerhalb von 20 Minuten in Stuttgart mit der S-Bahn. Diese Stadt hat 2015 1.000 Flüchtlinge aufgenommen. Derzeit leben noch 500 Flüchtlinge oder Geflüchtete in der Stadt. Und die Stadt hat nach eigenen Aussagen ein Problem mit einer Gruppe von zwischen 10 und 20 Personen, größtenteils aus Nordafrika stammend. Man kann das also relativ klar benennen. Und da würde ich sagen, da sollte man ansetzen. Und es ist nicht so, wie Herr Heidmeier jetzt sagt, dass zum Beispiel in diesem Fall es Anerkennungsquellen oder Anerkennungsangebote nicht gibt, sondern die Stadt ist sehr, sehr gut ausgestattet mit Integrationsmanagern, die sicherlich auch eine gute Arbeit machen. Aber das ist eine spezifische Gruppe und die ist uns jetzt seit 2015 schon öfter begegnet, auf der Kölner Domplatte, in verschiedenen Mittelstädten Baden-Württembergs, die Probleme die uns Probleme bereitet. Und dann gestatten Sie mir noch eine Anmerkung noch mal zu Stuttgart, zum Schlossgarten, weil ja sozusagen diese Diskussion Corona und so weiter. Also wir haben in Stuttgart, in einer Stadt, die von einem grünen Oberbürgermeister regiert wird, seit 2013 in diesem wichtigen öffentlichen Raum ein eminentes Sicherheitsproblem. Es gibt einen Brief vom katholischen Stadtdekan, Herrn Hermes, der Bundesbank und vom Staatstheater. Und weil ich einige Herren persönlich kenne, sind die sicherlich völlig unverdächtig, in irgendeiner Form Populisten zu sein, wo sie sozusagen in einem Brandbrief sagen, diese Situation ist nicht mehr tolerabel. Und dann auch, wir hatten so viele Hinweise sozusagen, dass es eben auch mit Teilen von einer geringen Menge von Geflüchteten ein Problem gibt. Wir hatten diesen Vorfall Anfang des Jahres, wo der Chef oder der Amtschef des Finanzministeriums, Herr Jörg Kraus, in seinem Vorleben auch noch Polizist, sozusagen von Geflüchteten attackiert wird, weil er um etwas mehr Ruhe gebeten hat. Das heißt also sozusagen, also wir können nicht so tun, als ob wir sozusagen nicht wüssten, um welche Problemgruppen wir uns kümmern müssen.
Jetzt, Herr Sold, müssen wir aber doch noch die Frage behandeln, gemeinsam in der Runde, in welche Richtung gehen jetzt die Handlungsmöglichkeiten? Was müssen Städte wie Frankfurt und Stuttgart jetzt tun? Ich nenne mal ein paar Punkte. Lassen Sie mich kurz nennen die Punkte, die so vorgeschlagen worden sind. Alkoholverbot in den Innenstädten, mehr Videokameras, mehr Polizisten und Ordnungskräfte in den Innenstädten, schnellere Bestrafung der Täter, mehr Informationen über die Funktionsweisen der Jugendszene, konsequentere Beobachtung der sozialen Medien. Was soll getan werden? Da würde mich mal Herr Arnold interessieren, was Ihr Rezept ist.
Ich denke, da sind wir uns alle einig, das sind hilfreiche Maßnahmen, aber das wird uns nicht retten. Das wird uns keine langfristige Perspektive geben für einen besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft und um den geht es ja wohl. Wir haben ganz klar ein Problem, ein Kohäsionsproblem. Sehen Sie, das Garantieren von Sicherheit im öffentlichen Raum, so wie Herr Sold das für Stuttgart gerade gesagt hat, das ist doch die ureigenste Aufgabe des Staates. Und wo der Bürger das so nicht empfindet, sieht er ein Versagen des Staates. Und nicht nur der Bürger, sondern natürlich dann auch die Menschen, die zu uns gekommen sind, die wir integrieren wollen, erleben dann den schwachen Staat. Das ist das eine. Wir haben uns, wir drei Bürgermeister, uns mit dem Thema der allgemeinen Dienstpflicht schon bevor Stuttgart passiert ist und Frankfurt auseinandergesetzt. Und wir haben ja auch festgestellt, wenn wir rausgegangen sind in den öffentlichen Raum, beim Wort Dienst oder Pflicht, da haben sofort manche Kreise gleich aufgejault. Ja, weil Wir müssen aber feststellen, unsere Gesellschaft ist ja zunehmend geprägt von Individualisierung und Egoismus. Und da müssen wir entgegensteuern. Und das betrifft jetzt nicht nur Geflüchtete, nicht nur Migranten. Das betrifft natürlich auch Kreise, wie nannte das Herr Sold, Bio-Deutsche. Und jetzt gehen wir mal rein, im Schwäbischen heißt es aus sogenannten besseren Familien. Ja, jetzt frage ich Sie, die Gruppen von jungen Leuten, die Abitur machen, die dann zum Chillen irgendwo hingehen, ein Jahr und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, wo sollen die denn eine Selbstverantwortung oder Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft entwickeln? Die meinen wir auch, dass ein solcher Dienst ihnen gut täte. Denn wissen Sie, es war nicht alles schlecht, was es früher gab. Es gab noch die Wehrpflicht und eigentlich müssten wir die Aussetzung von der Wehrpflicht machen. Aber was wir im Grunde genommen brauchen, das ist ein allgemeiner Dienst, um die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken. Und dafür setzen wir uns ein. Und das ist eine Initiative von unten, die parteiübergreifend ist.
Frau Teuteberg, stimmen Sie dem zu, zwischen den polizeilichen Maßnahmen, die ich genannt habe, und dem Grunddienst, den Herr Arnold genannt hat, sind ja noch viele andere Möglichkeiten?
Ja, also diesem Grunddienst stimme ich nun gar nicht zu. Das ist einfach kein taugliches Mittel. Es gibt auch viele junge Menschen, die heute schon sich sehr stark engagieren und andere wird man dadurch nicht automatisch erreichen. Es ersetzt übrigens auch nicht den eklatanten Mangel zum Beispiel an Deutschkenntnissen, der bei dem Personenkreis, über den wir hier bei den Tatverdächtigen sprechen, zum Beispiel da ist. Das wird durch einen Pflichtdienst nicht behoben. Aber mir ist auch noch mal ganz wichtig, und das betrifft, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, und das ist das größere Problem in unserer Gesellschaft, es gibt keinen Vorbehalt und keinen Rabatt auf den Respekt vor dem Rechtsstaat. Und zwar egal, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Und deshalb, so wichtig es ist und so sehr sich Menschen nach Anerkennung sehen, es gibt sozusagen, es muss nicht erst eine Vorleistung geben, damit jemand sich an unsere Rechtsordnung hält. Und das gilt unabhängig von der Herkunft. Und insofern ist es natürlich immer besser und für alle wichtig, auch Bildungschancen zu haben und Perspektiven. Aber das ist keine Vorbedingung dafür, sich an die Regeln zu halten. Und ersetzt eben weder die richtige Bildungspolitik noch die nötige, auch rechtsstaatliche Migrationspolitik. Und beides müssen wir dringend verbessern. Aber dieser Respekt vor der Durchsetzung rechtsstaatlicher Regeln, den müssen wir von jedem und jeder in unserem Land verlangen können, unabhängig von ihrer Herkunft.
Was sollen die Städte tun? Was soll der Staat tun, Herr Professor Heidmeier? In aller Kürze, was raten Sie?
Ja, es gibt ja, das hat die Debatte ja gezeigt, es gibt keinen Königsweg. Aber aus soziologischer Sicht muss man auch einen Blick auf die Gesamtgesellschaft noch einmal werfen. Wir leben in einer hochgradigen Konkurrenzgesellschaft des Gewinnmüssens, um überhaupt Anerkennung zu erreichen. Und der zweite Punkt ist, wir leben in einer Gesellschaft mit hochgradiger Ungleichheit. Und alle Untersuchungen zeigen, Ungleichheit zerstört Gesellschaften. Und das bedeutet auch, dass in einem solchen Prozess dann auch das, was mehrfach hier auch beschworen worden ist, sozialer Zusammenhalt nicht zustande kommen wird. Und an der Stelle muss man, das ist eine etwas andere Perspektive als die Fragen des Rechtsstaats und so weiter, aber auch diese Dinge müssen mit in die Debatte kommen. Die werden sträflich vernachlässigt.
Herr Sold, noch ein kurzes Schlussvotum von Ihnen. Was soll der Staat tun?
Also ich glaube, man kann über so ein soziales Pflichtjahr diskutieren. Ich glaube auch, dass es sozusagen auch in Teilen der biodeutschen Bevölkerung ein Problem gibt, was Achtung von Institutionen, Polizei und auch sozusagen von sozialer Verantwortung, die man in einer Gesellschaft übernehmen muss, dass es das gibt. Aber ich finde, man sollte nicht aus dem Blick die sozusagen Gruppen nehmen, um die es primär gehen muss, um die man sich kümmern muss und für die man ein Konzept entwickeln muss. Die muss man klar identifizieren. Welche problematischen Gruppen gibt es in der dritten Einwanderergeneration oder sozusagen unter den Geflüchteten, die sozusagen Integrationsverlierer sind oder die durch den Rost gefallen sind von Integrationsmaßnahmen? Da muss man gucken, da muss man anfangen, weil wir können nicht jedes Wochenende 400 oder 500 Polizisten in einen öffentlichen Park schicken und uns damit zufrieden geben. Das kann nicht die Lösung sein.
Vielen Dank, Frau Teuteberg. Vielen Dank, meine Herren, dass Sie sich an dieser Diskussion beteiligt haben, so engagiert, so angenehm engagiert. Auch unseren Hörerinnen und Hörern danke ich für das Interesse und Ihnen allen gemeinsam wünsche ich einen angenehmen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Gewalt in den Städten. Erklärungsversuche. Es diskutierten Richard Arnold, Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd. Der Soziologe und Konfliktforscher Wilhelm Heidmeier. Rüdiger Sold, Baden-Württemberg-Korrespondent der FAZ. Und Linda Teuteberg, Generalsekretärin der FDP und migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Die Diskussionsleitung hatte Sebastian Engelbrecht.